wir sind engagiert im ICG, in der Social Impact Initiative und treiben das Thema dort mit voran. Worum geht es dabei? Eigentlich ja um soziale Wirkung. Das Thema Impact steht für Wirkung, eben auch langfristig das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern mit Immobilien, in denen sie entweder arbeiten, wohnen, einkaufen, was auch immer die Nutzung der Immobilie ist, ihnen wirklich einen Mehrwert zu bieten. Das ist natürlich schwierig, das messbar zu machen. Du hast es gerade schon gesagt. Quantitativ, ich habe selber in der Forschung gearbeitet, was so quantitative Methoden für soziale Wirkung angeht, ist es schwierig, aber es gibt diese Methoden, an denen man sich sicherlich orientieren kann. Ich glaube nicht, dass es die eine Zahl wie bei CO2-Emissionen geben wird, die das messbar macht, aber es gibt vielleicht verschiedene Faktoren, die man miteinander kombinieren kann, und ganz wichtig eben immer den Menschen in den Mittelpunkt zu nehmen und ihn auch zu fragen, was fehlt dir denn am Anfang einer Entwicklung und wo können wir denn vielleicht helfen, um dein Leben besser zu machen und dann eben auch langfristig den Menschen vielleicht nach Jahren der Entwicklung nochmal zu fragen, ist das denn eingetreten? Fühlst du dich wohler? Ist dein Problem, was du vor 5 Jahren genannt hast, eben jetzt nicht mehr da?
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Hallo und herzlich willkommen zu Rotonda Interact Insights, dem Podcast für Entscheider und Macher aus der Immobilienwirtschaft, Architektur und Technologie. Ich bin Miriam Beul vom Rotonda Club Düsseldorf und ich freue mich, dass ich Jasmin Werker heute als Gast bei mir habe. Sie ist Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Landmarken AG. Hallo Jasmin.
Hallo Miriam.
Ja, ich freue mich total, dass du gekommen bist. Wir haben uns gerade über Autobahnstrecken unterhalten und beim Thema Immobilie. Jasmin, ich habe natürlich mich ein bisschen vorbereitet auf heute und habe gesehen, dass du von der Ausbildung her ja Politikwissenschaftlerin und Geografin bist. Und du hast eine Masterarbeit über nachhaltige Unternehmensführung geschrieben. Und ja, da brennt mir natürlich sofort die erste Frage sofort auf den Lippen. Wie kommt es, dass du ja mit diesem Themensetting in der Immobilienwirtschaft gelandet bist?
Ja, das ist eigentlich, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, sage ich mal, aber eigentlich, was lange währt, wird endlich gut, würde ich sagen, weil in der Geografie, im Studium, in meinem Bachelor in den Niederlanden habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Stadtentwicklung auseinandergesetzt. Wir haben uns in Utrecht zum Beispiel die eigene Stadtentwicklung unserer Studienstadt angeschaut, oh, cool, und sehr viel gelernt, wie man denn Städte liest und wie denn die gebaute Umwelt einfach unseren Alltag beeinflusst und wie wichtig sie für uns ist. Und dazu bin ich ja einfach wiedergekommen, als ich die Stellenanzeige bei Landmarken gesehen habe. Und durch meine interdisziplinäre Ausbildung war für mich irgendwie nie so richtig klar, welche Branche ich jetzt genau irgendwie ein Leben lang begleiten möchte, sondern für mich war immer die Nachhaltigkeit im Fokus. Und Nachhaltigkeit kann man eigentlich in jeder Branche vorantreiben, und so ist es jetzt dann die Immobilienbranche
geworden. Das ist natürlich total charmant, dass du jetzt sagst, ein Leben lang. Also das heißt, wir werden dich in unserer Branche, ich bin ja schon mein halbes Leben fast in der Immobilienwirtschaft unterwegs, aber gut, du bist jetzt sozusagen spannender Unternehmensnachwuchs mit dem Thema Nachhaltigkeit, das kann man sagen. Und du hast es gerade selber angedeutet, interdisziplinär, also dieser Weg in die Industrie, die mit gebauter Umwelt zu tun hat, mit viel Fläche, mit viel Geld und mit viel Beton, die war dir jetzt nicht automatisch in die Wiege gelegt, sondern ja, du hast dich in anderen Industrien umgesehen. Du warst beim Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, bei BASF, beim Institute of Energy and Climate Research, beim Forschungszentrum Jülich. Also du bist ja schon ordentlich rumgekommen. Was nimmst du denn aus diesen Erfahrungen mit jetzt in die Immobilienwirtschaft? Was sind so die wichtigsten Themen und Assets rund um das Thema Nachhaltigkeit, die du in deinem Bildungsrucksäcklein dabei hast und jetzt anwenden kannst auf das Thema Bauen und Entwickeln von Gebäuden?
Ich glaube, das Kernthema ist Komplexität. Also sowohl bei Nachhaltigkeit als auch in jeder Branche, in der ich bisher gearbeitet habe. Es ist in jedem, egal ob man in der produzierenden Industrie unterwegs ist, in der Wissenschaft, im Dienstleistungssektor, es ist immer sehr komplex, Nachhaltigkeit voranzutreiben und diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen und daraus Lösungen zu entwickeln. Und das ist eigentlich so auch das, was mich antreibt, weil ich liebe diese Komplexität und diese Vielfalt, die die Arbeit einfach mit sich bringt. Und ich nehme natürlich auch, das merke ich in meiner täglichen Arbeit mit Immobilien, auch einfach Input aus der Chemieindustrie, aus der Immobilienbranche, aus dem Maschinenbau, kann man zusammenschmeißen, weil im Kern ist Nachhaltigkeit doch das Gleiche und die Probleme, die uns als Gesamtgesellschaft auf der gesamten Welt eigentlich vorantreiben, sind die gleichen. Das heißt, wir müssen sie nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und es hilft auch manchmal, einfach diese etwas Außenseiterposition zu haben und etwas neutraler vielleicht auf die Immobilienwirtschaft zu schauen, als vielleicht jemand, der ganz klassisch, sage ich jetzt mal, wie bei meinen Kollegen, ein Architekturstudium gemacht hat, der ja sich schon immer irgendwie mit Immobilien beschäftigt hat.
Ich würde fast sagen, das ist ein Vorteil. Wir haben uns ja letzte Woche beim Klimafestival von Heitze hier in Düsseldorf getroffen. Da hast du gerade so schön gesagt, du hast aus der Chemie Know-how mitgenommen. Das heißt, die ganzen Materialhersteller, die da versammelt waren mit ihren ja neuen Ideen fürs Bauen, für den Innenausbau, für das Erstellen von Immobilien, die sind dir und deinen Kollegen vielleicht ein bisschen näher und mit deiner Ausbildung, die du hast und mit deiner Erfahrung öffnen sich vielleicht ja für dich die ein oder anderen Themenwelten viel schneller als wie diejenigen, die du sagst, die, sag ich mal, straight einen relativ klassischen Weg in die Immobilienwirtschaft finden. Das sind ja entweder Kaufleute oder, wie du sagst, natürlich Architekten. Ja, jetzt bist du 3 Jahre bei Landmarken in Aachen. Für dich trifft sich das gut. Du wohnst da auch. Das heißt, du musst da keine große, lange Reise antreten. Was ist denn jetzt mit diesem Wissen für dich so eine erste Zwischenbilanz?
Also erstmal, als du gesagt hast, wie lange bist du denn bei Landmarken, und ich sagen musste, beinahe 3 Jahre, das hat mich geschockt, weil das ist wie im Flug vergangen irgendwie, kommt mir überhaupt nicht so vor. Aber das zeigt mir auch, dass ich genug zu tun hatte und dass es mir Spaß gemacht hat, weil wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann wäre die Zeit sicherlich zäher vorangegangen. Ja, was nehme ich aus den letzten 3 Jahren mit? Also ich bin froh, bei einem Arbeitgeber zu sein, der das Thema eben aus eigenem Antrieb auch vorantreibt und nicht, weil irgendein Gesetz oder irgendeine Richtlinie es vorgibt. Das ist für mich ganz viel Motivation. Könnte alles etwas schneller gehen und bin ich manchmal frustriert? Ja, natürlich. Das ist einfach so. Ich glaube, das gibt halt viele Hürden im Alltag. Man muss sich auch erstmal in so eine Immobilienwirtschaft reindenken, auch so eine Kalkulation erstmal verstehen, wie funktioniert denn überhaupt Projektentwicklung. Das hat sicherlich auch seine Zeit einfach gedauert. Aber ich liebe immer noch diese Vielseitigkeit und auch die Intensität meiner Arbeit, mit allen irgendwie zu tun zu haben, mit der kompletten Landmarkenfamilie zusammenzuarbeiten. Ja, und eigentlich die Kommunikation mit den Kolleginnen ist zum größten Teil halt immer noch positiv. Alle wollen, jeder braucht vielleicht an unterschiedlichen Ecken und Enden Unterstützung, aber genau dafür bin ich ja da und ja, es macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß.
Das ist natürlich eine super Zwischenbilanz. Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, weil du so schön gesagt hast, es könnte schneller gehen, weil es gab vor kurzem einen Post von einem jungen Kollegen, der ging ziemlich stark durch die Decke, Ryan Holfgar, wenn ich es richtig ausspreche, hat gepostet, dass er als Nachhaltigkeitsmanager, also dein fachliches Pendant bei Peek und Cloppenburg, es nicht ausgehalten hat. Der hat nach 11 Monaten das Handtuch geworfen, weil ihm ja die Transformation nicht schnell genug voranging, und er hat relativ deutlich Anklage da betrieben, hat ein wahnsinns Feedback bekommen auf diesem Post. Jetzt kann man aus Arbeitgeberperspektive sagen, okay, den Boy stellen wir auf keinen Fall ein. Das ist vielleicht die eine Botschaft. Die andere Botschaft, die ja viel krasser ist und gerade auch vielleicht für die Immobilienwirtschaft, die ja auch chronischen Nachwuchsmangel hat, ist, wenn die Alten nicht schnell genug aus dem Quark kommen, rennen die Jungen weg. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich denke schon. Also ich finde den Post sehr mutig.
Ja.
Ich kann ihn aber nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, das ist das genau das, was ich gerade schon so angedeutet hat. Wenn man in dem ersten Jahr merkt, dass einfach niemand mitzieht, dass man so ganz alleine gegen Windmühlen kämpft.
Das und Feigenblatt, dann, das Nachhaltigkeit.
Genau, dann kann es halt wirklich sehr frustrierend sein. Und dann kann ich das auch verstehen, dass man sagt, nee, ich ziehe jetzt weiter, weil so lange kann ich meine Motivation gar nicht aufrechthalten. Das ist ja auch wahnsinnig kräftezehrend. Und ja, dann denke ich schon, dass es auch sinnvoll sein kann. Ist natürlich sehr individuell und ob man daraus jetzt so einen krassen Post machen muss, ja, sei jetzt mal dahingestellt. Das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Aber ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar und kenne auch in meinem Umfeld Leute, die mit mir studiert haben, die ähnliche Dinge, vielleicht nicht so öffentlich, aber die das durchaus auch schon diese Entscheidung getroffen haben, ja.
Jetzt muss man natürlich gerechterweise sagen, dass alle Industrien sich auf diese Reise machen müssen. Die Transformation betrifft ja nicht nur die Immobilienwirtschaft, sondern ja, es gibt so ein paar Konsumgüterindustrie, die sind vielleicht ein bisschen schneller. Das ganze Thema Recycling kam da viel schneller und ist auch viel selbstverständlicher, dass man Flaschen zurückgibt. Man kann bei H&M seine Klamotten zurückgeben, was man alles machen kann. So, und dann kommt man zu Gebäuden und fragt sich, okay, wie kann das gehen? Jetzt hast du bei einem Unternehmen angefangen, Jasmin, das klar auch baut und neu baut, aber ihr habt einen ganz großen Schwerpunkt, der heißt ja Bauen im Bestand. Mhm. Wie sieht das sozusagen aus deiner Perspektive aus zu sagen, ja, das Unternehmen, für das ich arbeite, hat jetzt als ersten Impuls nicht bei jedem Projekt das Versiegeln eines neuen Grundstücks und hat auch nicht bei jedem Projekt, sag ich mal, als allererstes maximalste Rendite im Kopf, sondern da geht's ja sehr stark um die ESG-Themen, aber halt schon immer. Das Unternehmen ist so aufgestellt und so gegründet worden. Das gibt's jetzt nicht erst, seitdem wir alle von morgens bis abends über diese drei Buchstaben sprechen. Welchen Raum nimmt das ganze Thema Bauen im Bestand ein und was ist deine Aufgabe dabei?
Ja, das Thema Bauen im Bestand hat in den letzten Monaten bei mir extrem viel Zeit eingenommen, weil wir eben gerade dieses ganze Thema für uns nochmal neu denken. Wir haben, wie du richtig gesagt hast, machen wir das schon sehr lange. Wenn man zurückblickt auf die letzten 10 Jahre der Landmarken AG, dann waren über 90% der Projekte entweder Revitalisierung oder mindestens Brownfield Developments, dass man alte Industriebrachen, unsere Projekte in Bochum zum Beispiel.
Ja, genau.
Aber ja, eben auch ganz, ganz viel Revitalisierung und Bestand, wie Landmarken hat ja auch mit Denkmälern angefangen und ja, das ist eigentlich Teil unserer DNA. Jetzt wollen wir das Ganze aber nochmal mit diesem Schwerpunkt eben Nachhaltigkeit, ESG, eben ein bisschen ja, strategischer aufstellen und da haben wir in den letzten Monaten stark daran gearbeitet, diese Strategie für uns ja zu sortieren und zu sagen, was bedeutet das wirklich für uns, was für Objekte wollen wir dafür auch ankaufen, welche Ziele wollen wir in den Objekten setzen, ganz klar eben bei uns immer der Nutzer im Mittelpunkt, denn wir wollen natürlich zukunftsfähige, nachhaltige Immobilien entwickeln. Aber der Mieter, der da nachher jeden Tag drin arbeitet, der steht bei uns immer im Mittelpunkt, weil eine noch so nachhaltige Immobilie, die nachher für den Mieter keinen Mehrwert bringt, worin er sich nicht gerne aufhält, ist nicht wirklich nachhaltig. Das ist dann einfach ein anderer Aspekt.
Ja, das ist ja den Nutzer, einige aus der Immobilienwirtschaft fangen den gerade erst an, zum ersten Mal zu entdecken. Es war jahrelang möglich, Immobilien für den Kapitalmarkt zu entwickeln, gerade im Wohnungsbereich. Ja, diese berühmten 2,5-Zimmer-Wohnungen, das hatte man ja nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung ganz stark. Es gab immer so Wellen, wo das so war, ne? Gekauft wurde alles, ob das dann genutzt war oder nicht genutzt, das war dann manchmal auch zweitrangig. Ja, jetzt haben wir eine Zeit, wo sowieso alle über Assetklassen neu nachdenken. Das kam natürlich auch durch Corona und durch die Frage, was wollen wir im Büro und was tun wir da, was bringt uns das? Ihr macht ja auch sehr stark Quartiere und wenn man über Quartiere nachdenkt, hat man ja verschiedene Nutzungen. Habt ihr eigentlich auch da so einen, ja, schon Wissensvorsprung, weil ihr kommt, viele kommen ja reinrassig, sind nur Wohnungsentwickler und die anderen sind nur Hotelentwickler und die nächsten haben die ganze Zeit nur Büro gemacht. Mhm. Ihr macht ja Quartiere. Wie kann man da einen guten Mix finden und sagen, okay, wir machen das Beste aus allen Assetklassen?
Ich glaube, das ist eine unserer großen Stärken, dass wir eben auch Quartiere machen oder dass wir diese unterschiedlichen Assetklassen eben kombinieren. Also ich merke das in meiner Arbeit als Nachhaltigkeitsmanagerin jeden Tag, dass es mir hilft, eben mal aus der Wohnungswirtschaftsperspektive zu schauen, mal eher ein Büro anzuschauen und die beiden auch miteinander zu vernetzen und zu sagen, wir können jetzt nicht mehr irgendwie nur in Wohnen denken und nur in Gewerbe, sondern auch bei uns intern müssen die Kolleginnen viel miteinander sprechen und sich austauschen. Quartiere bilden natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Ob das jetzt gemischte Quartiere sind oder ob sie einen bestimmten Fokus haben, irgendwie Wohnquartiere mit ein bisschen Handel eben innen drin, das ist immer eine Mischung. Ich glaube, die Chance liegt darin, dass man eben sowohl bestehende Immobilien integrieren kann, diese ergänzen kann mit dem Neubau, weil wo du eben das Thema Bestand ansprachst, es wird sicherlich auch weiterhin noch Neubau geben. Es ist ganz wichtig, dass wir den Bestand angehen und dass wir ihn revitalisieren, aber es gibt einfach auch Bestandsobjekte, die heutigen und zukünftigen Nutzung einfach nicht mehr entsprechen oder die belastet sind mit Schadstoffen, wo auch nicht weiterhin ein gesundes Wohnen oder Arbeiten möglich ist.
Das besprechen wir beide als, sag ich mal, fachlich interne vorbelastete Akteurinnen. Jetzt gibt es aber da draußen ja immer mehr so diesen Kontrareflex gegen Neubau generell. Der wird jetzt, also es gibt Filme über den Baustoff Beton, der kommt so schlecht weg. Bei Sendung mit der Maus wird den Kindern was zu Urban Mining erklärt. Ne? Wir sind in einer Welt und auch eben in einer Nachrichtenwelt, die sich massiv verändert hat. Und und da stellt sich die Frage, wie kann ich das denn noch guten Gewissens tun? Brauche ich dafür automatisch Kompensation? Also wird das darauf hinauslaufen? Ich habe heute eine erste Pressemitteilung bekommen. Da hat jemand ein große Wiesenfelder gekauft und will die anbieten für diejenigen, die neu bauen und eine Kompensation brauchen. Ist das der Weg, den wir da einschlagen wollen?
Ich hoffe nicht. Ganz klar.
Weil also, oder bringt das überhaupt was?
Kompensation kann meiner Meinung nach immer nur eine Übergangslösung sein. Mhm. Also es ist immer ein Dreiklang aus Vermeidung, zu überlegen, brauche ich diese Immobilie überhaupt noch? Brauche ich das Auto? Brauche ich Konsumgegenstand XY? Mhm. Muss ich erstmal überlegen, brauche ich das wirklich in meinem Alltag? Dann reduzieren, zu sagen, okay, welche Strecken kann ich vielleicht mit der Bahn fahren anstelle mit dem Auto? So, ich habe zwar immer noch ein Auto. Und das Dritte kann dann erst wirklich sein, die CO2-Kompensation wie bei einem Flug, den ich wirklich nicht vermeiden kann, dann auch zu kompensieren. Aber die Emissionen gehen ja trotzdem in die Atmosphäre. Mhm. Also nur weil ich sie nachher kompensiere, gehen sie trotzdem in die Atmosphäre. Und viele Kompensationsmechanismen berufen sich ja auch darauf, dass über einen sehr langen Zeitraum Natur das wieder wettmacht, was wir in Jahrzehnten in einer Geschwindigkeit zerstört haben, die mit Kompensation gar nicht rückgängig zu machen ist.
Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ich lese das jetzt immer häufiger, ne? Da schreibt ein Unternehmen auf der Webseite, wir haben uns unseren Betrieb CO2-neutral gestellt. Und dann frage ich mich immer, ja, was denn eigentlich? Was meint die denn damit? Was kann man denn, stellen die ihren eigenen, also Unternehmensbetrieb, nicht die Immobilien, die sie da bauen wollen, CO2? Also ich glaube, viele wissen gar nicht, wie man diese ganzen Themen bemisst und wie man das miteinander vergleicht. Und da ist natürlich dem ganzen Thema Greenwash Tür und Tor geöffnet.
Ja, also gerade in der Immobilienwelt, du hast es gerade schon richtig formuliert, ist es natürlich immer die Frage, bilanziere ich hier meine Unternehmensaktivität oder bilanziere ich eben auch die Bauaktivität, die ich entweder selber tätige oder einen Auftrag gebe. Ne? Das ist natürlich, das muss transparent sein, das muss ich ganz klar erkennen können als Leser, sonst finde ich es ganz schwierig in der Kommunikation. Und ja, es ist ganz toll, wenn wir alle nur noch Hybrid und Elektro fahren und wir machen das als Landmarken auch, aber das ist für uns halt auch nur, es ist eigentlich, wenn man sich die Gesamtemissionen eines Projektentwicklers mit allen seinen Bauaktivitäten anguckt, ist es eigentlich lächerlich. Diese Emissionsmenge, die ich durch die Nutzung eines Hybridautos einsparen kann, gegenüber dem, was ich einsparen kann, wenn ich anders denke mit Beton. Selbst wenn ich Beton weiter benutze, aber anders damit zu denken, auf Recyclingbeton zu setzen und andere Themen zu integrieren. Und ja, bei den Unternehmensprozessen ist es so, dass du dann wirklich ja Strom, Wärme, Kraftstoffverbrauch, wozu auch immer du Daten hast, kannst du eben balancieren und dann ja Zertifikate kaufen und in Kompensationsprojekte investieren. Aber wie gesagt, die Emissionen werden trotzdem emittiert und die Atmosphäre ist nicht so schnell und so reaktiv, dass sie diese Emissionen innerhalb von dem nächsten Tag, wo ich irgendwie Zertifikate kaufe, wieder aus der Atmosphäre zieht. So funktioniert die Physik leider nicht.
Das wäre jetzt irgendwie, weil jetzt habe ich irgendwie gerade so eine Zeichnung für so ein Kind im Kopf, was völlig irreführend ist. Also das mal in so einem Cartoon festgehalten. Also so genau funktioniert es nicht. So, und jetzt gibt es ja welche, denen geht das alles nicht schnell genug. Da hier diese Last Generation Leute, die hier gerade unterwegs sind, sich überall festkleben. Und auf der anderen Seite haben wir die viel oftmals gescholtene Bundesregierung und ihre Klimapläne. Wie kommentiert ihr von Landmarken das? Reichen die Klimapläne der Bundesregierung, wäre die erste Frage. Und was gibt es so für auf dem Flurfunk zum Thema Last Generation?
Also ich glaube, die Klimapolitik im Gebäudesektor hat sich einfach die letzten Jahre viel zu sehr auf das Thema Energieeffizienz fokussiert. Ich glaube, das haben wir jetzt auch so langsam durchdekliniert, weil eine weitere Verschärfung von der Energieeffizienz halte ich für wenig sinnvoll. Dann dämmen wir alles mit Materialien, damit es noch wirtschaftlich ist, die wir alle nicht einatmen wollen. Also das ist dann die Debatte, die wir führen müssen. Ich glaube aber schon, dass die Klimaschutzpolitik insofern in die richtige Richtung geht, dass man aus dem Wirtschaftsministerium ja hört, dass das Thema grauer Energie eine immer größer werdende Rolle spielen soll. Wie auch immer das dann genau in der Praxis für uns alle aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass es in so eine Richtung Gebäuderessourcenpass gehen wird, wie es ja auch im Koalitionsvertrag steht. Aktuell gibt es aber da eben das Problem, dass wir keine Vergleichsdaten haben. Die Datengrundlage ist ganz schlecht, sehr intransparent und das muss geschaffen werden, ebenso wie für die Materialien. Wir hatten es letzte Woche auf dem Klimafestival für die Bauwende. Ja, ganz viele Hersteller haben tolle Produkte, aber derjenige, der über die Messe läuft, der sich vielleicht nicht im Einzelnen mit jedem Produkt auskennt, findet es sehr schwierig, es einzuordnen. Und da mehr Transparenz zu schaffen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ja, ich glaube, Klimapolitik ist immer, das weiß ich aus meiner Zeit aus Brüssel, ein Kompromiss. Politik ist immer ein Kompromiss. Natürlich ist es aus der Sichtweise von dem, was wir eigentlich tun müssten und wie schnell wir eigentlich sein müssten, zu langsam. Das ist ganz klar. Ich habe aber auch in politischen Verhandlungen gesessen und gemerkt, wie schwierig das ist. Und daher würde ich dann schon sagen, dass wir haben zumindest alle verstanden, worum es geht. Das Gefühl habe ich schon. Wir schwimmen nur gerade wahnsinnig darin, wie wir es wirklich umsetzen, so dass es auch noch sozialverträglich bleibt.
Das ist genau der Punkt, auf den wollte ich jetzt kommen. Wir haben natürlich, ja, das steht ja auch in diesen drei berühmten Buchstaben, da steht ja auch noch das S drin für Social. Und du hast es ja gerade zu Recht gesagt, alle haben sich aufs E gestürzt, einfach auch, weil man es leichter messen kann. Ne, das ist ein großer Vorteil, was man messen kann. Das kann man auch quantifizieren und das kann man vergleichen und da kann man ja sich an Richtwerten orientieren. Jetzt haben wir neu das Thema Social Impact. Das heißt, ja, eine neue Richtung auch vom Kapitalmarkt. Es gibt große institutionelle Investoren, die wollen oder können nur noch in solche Produkte in Anlagen investieren, die bestimmten Kriterien ja Genüge tun, auch in Immobilien. Das ist bei uns noch eine Nische. Es gibt aber da große Bewegungen international, wenn man sich die Kapitalströme ansieht, wächst nicht so schnell im Augenblick wie das ganze Segment Social Impact. Vielleicht kannst du das kurz für uns erklären, was das heißt. Weil ihr seid da ja auch relativ stark unterwegs.
Genau, ja, wir sind engagiert im ICG, in der Social Impact Initiative und treiben das Thema dort mit voran. Worum geht es dabei? Eigentlich ja um soziale Wirkung. Das Thema Impact steht für Wirkung, eben auch langfristig das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern mit Immobilien, in denen sie entweder arbeiten, wohnen, einkaufen, was auch immer die Nutzung der Immobilie ist, ihnen wirklich einen Mehrwert zu bieten. Das ist natürlich schwierig, das messbar zu machen, du hast es gerade schon gesagt. Quantitativ, ich habe selber in der Forschung gearbeitet, was so quantitative Methoden für soziale Wirkung angeht, ist es schwierig, aber es gibt diese Methoden, an denen man sich sicherlich orientieren kann. Ich glaube nicht, dass es die eine Zahl wie bei CO2-Emissionen geben wird, die das messbar macht. Aber es gibt vielleicht verschiedene Faktoren, die man miteinander kombinieren kann. Und ganz wichtig eben immer den Menschen in den Mittelpunkt zu nehmen und ihn auch zu fragen, was fehlt dir denn am Anfang einer Entwicklung und wo können wir denn vielleicht helfen, um dein Leben besser zu machen und dann eben auch langfristig den Menschen vielleicht nach Jahren der Entwicklung nochmal zu fragen, ist das denn eingetreten? Fühlst du dich wohler? Ist dein Problem, was du vor 5 Jahren genannt hast, eben jetzt nicht mehr da? Das ist, glaube ich, der Faktor. Ich glaube aber trotzdem, dass es eher ein Nischenprodukt bleiben wird, weil das, was wir gerade sehen am Markt, an Social Impact, es ist sehr, sehr unterschiedlich, was da als Social Impact definiert wird, weil es eben nicht die eine Definition gibt. Jeder interpretiert das so ein bisschen für sich selbst. Auch bei der Neuauflage von Fonds ist, glaube ich, auch die BaFin noch sehr schwammig unterwegs, was das Thema angeht und wie sie es denn definieren soll. Ja, aber ich glaube, ganz wichtig wieder, dass das Thema dem Menschen, der die Immobilie nutzt, wirklich einen Mehrwert bieten.
Du hast das so schön, du hast eben das ICG, das Institute for Corporate Governance in der Immobilienwirtschaft erwähnt. Die haben ja 2 Publikationen dazu herausgegeben, den Praxisleitfaden und eine wissenschaftliche Studie genau zur Wirkungsmessung. Es kamen ja auch 4 Beispielprojekte, wurden mal durchgerechnet nach einem Scoring-System. Da hat ein Projekt von euch mitgemacht und auch gut abgeschnitten. Sehr gut sogar. Ich glaube, das war sogar das Beste, ne? Moringa war das, genau, in Hamburg. Also bemessen an sozialen, aber auch an nachhaltigen Aspekten. Hintergrund oder wonach das ja bemessen wird, das sind diese 17 Sustainable Development Goals, diese berühmten SDGs. Ich nehme es so wahr, ja, du hast recht, jetzt ist es wahrscheinlich noch eine Nische. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch einfach ein Anfang ist, wie das Thema wie das Thema Energiesparen Ressourcenersparnis, dass man stärker auf das S gucken muss und neue Immobilienprodukte danach ausrichten wird. Es gibt einen Preis, der wird ja dieses Jahr zum ersten Mal verliehen. Ich weiß nicht, habt ihr auch euch beworben?
Ja, haben wir.
Ah, ganz brav, super. Das heißt, Landmarken ist auch mit bei den Bewerberinnen und Bewerbern dabei. Ich habe gesehen, 40 Stück, das ist ein Wunder. Wir hatten, ich weiß das vom ICG direkt, die große Befürchtung, dass es noch gar nicht genügend Projekte gibt, die man prämieren oder vorstellen könnte. Wirkungsmessung, also ihr habt ja ein Projekt, das heißt Guter Freund, das hat ja auch so einen wunderbaren Namen, das hat ja verschiedene Preise gewonnen und das macht ja den Leuten und auch der Branche und auch den Kommunen, alle, die beteiligt sind, den Architekten, einen Vorgeschmack darauf, wie so ein gutes S aussehen könnte. Wenn du als Nachhaltigkeitsmanager darauf guckst und gesagt hast, eben der Klimaaspekt darf nicht so weit gehen, dass das Soziale völlig hinten runterfällt. Wie diskutiert ihr sowas? Wenn ihr jetzt neue Projekte angeht, ihr habt die Erfahrung vom guten Freund mit ganz viel Rückenwind fürs Soziale. Ihr habt jetzt mehr Regulierung, das strenge Auge, das auf das E guckt. Wie sehen so Diskussionen aus? Oder das Abwägen. Du hast ja gesagt, das ist schwierig. Ne? Alle machen sich auf die Reise und man muss, wie in der Politik, auch da wahrscheinlich Kompromisse machen. Mhm. Aber was ist wichtiger jetzt? Ist jetzt die Umwelt wichtiger oder der Mensch?
Ich würde sagen, die Interaktion der beiden. Also die Mensch-Umwelt-Interaktion ist immer das Wichtigste irgendwo. Wir haben uns als Landmarken eben gefragt, wie können wir vielleicht das, was heute schon messbar ist, einfacher standardisieren und das, was vielleicht noch nicht so messbar ist, darüber hinaus individueller gestalten. Daraus ist 2021 unser eigener Nachhaltigkeitsstandard entwickelt worden, wo wir halt wirklich gesagt haben, wir nehmen einzelne Kriterien, eher fokussiert auf das E, diese Qualitäten wollen wir standardmäßig in jedem unserer Projekte einfach umsetzen. Mhm. Da wird auch nicht diskutiert, das muss einfach jeder nachweisen, dass sein Projekt das erfüllt. Und darüber hinaus gibt es aber eben standortspezifisch, assetklassenspezifisch, nutzerspezifisch einfach Aspekte, die man betrachten muss, die man nicht mit einem Kamm drüber scheren kann. Das funktioniert einfach nicht. Wir versuchen, die Umgebung unserer Immobilien sehr gut kennenzulernen. Wir, die Landmarken AG ist damals gegründet worden, auch unter dem Motto Partner der Städte. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, auch den Städten und den Kommunen zuzuhören und zu fragen, wo drückt denn der Schuh? Wo kann man denn vielleicht eine Lösung finden? Und daraus entstehen dann eben für jedes Projekt neben diesen Standardkriterien individuelle Ziele. Das kann in einem Projekt halt eben bedeuten, dass wir uns sehr stark auf das E fokussieren und da vielleicht ein Leuchtturmprojekt, wie wir es dann in Hamburg jetzt machen, mit dem Thema Cradle to Cradle herausfinden, wobei das ja auch einen sehr hohen sozialen Mehrwert bietet. Vielleicht ist es ein kleines Bürogebäude, was wir eben ganz klimaneutral gestalten. Dafür ist es vielleicht in einem anderen Projekt, ist es eh vielleicht wirklich auf einem Mindeststandard. Dafür wird das S ganz stark hervorgebracht, weil es eben an diesem Standort notwendig ist, um den Menschen wirklich einen Mehrwert zu bieten.
Also da fällt mir doch spontan Herne ein. Weil es, ja, es war, es ist eine alte Kaufhausimmobilie. Wahrscheinlich wäre sie sonst abgerissen worden, oder?
Ich denke ja.
Was habt ihr gemacht?
Das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt ein bisschen kramen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht im Unternehmen war. Aber soweit ich jetzt nichts Falsches erzähle, haben wir eine alte Kaufhof oder Karstadt, ich bin mir nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall. Wir sagen Kaufhausimmobilie.
Genau, eine Kaufhausimmobilie, die eben in die Jahre gekommen ist, klassisch mit den alten Hertie-Ziegeln an der Fassade, die man so kennt, haben wir hergenommen, die mitten in der Stadt in Herne steht, eigentlich so das Herzstück der Stadt irgendwo, zentraler Anlaufpunkt, aber halt eben in die Jahre gekommen und nicht mehr wirklich das Herz von Herne so. Und das haben wir mit viel Arbeit und viel Gedanken, die da reingegangen sind, revitalisiert und jetzt zu einer gemischt genutzten Immobilie gemacht. Weil eben diese, ja, ein Kaufhaus für alles aus den 70er Jahren eben heute nicht mehr genutzt wird. Und jetzt ist dort eine Mischung aus Gastronomie, aus einem Fitnessstudio, aus Büroflächen, die eben wieder Leben in die Innenstadt in Herne bringen, wo man jetzt wieder Leute draußen in der Gastronomie sitzen sieht im Sommer, wo eben man nicht irgendwie mal eben schnell an dem Gebäude vorbeihuscht, was da noch so fast
aber
vor dem Verfall
steht. Deswegen bin ich drauf gekommen, weil ich zu dem Projekt auch schon mal den Bürgermeister, du hattest eben, das war jetzt der Grund, warum mir Herne spontan einfiel, weil du gesagt hast, Partner der Städte, auf Augenhöhe mit den Menschen und weil ich mich erinnere an ein Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt, der hätte nämlich ansonsten ein leeres, hohles Loch gehabt im Herzen, ne? Du hast das so schön gesagt, das war das Herz der Stadt und das hätte ja dann nicht mehr geschlagen und das ist ja im Prinzip ja Social in seiner reinsten Form, ne? Also dieses Herz ist erhalten worden, es gibt Traffic, die Menschen sind da. Das so ein Projekt wäre aus meiner Amateursicht jetzt so, ohne dass ich jetzt wüsste, ob es diesem Scoring-Modell Genüge tun würde, aber ich denke in vielerlei Hinsicht schon, das wäre ein Projekt, das ein gutes Vorbild sein könnte, ne, für andere Städte und andere Projekte auch.
Auf jeden Fall, denn diese Kaufhausimmobilien gibt es in vielen deutschen Städten und sie stehen in vielen deutschen Städten irgendwo.
Und gerade seit letzter Woche gibt es auch wieder viele, viele Überschriften zu diesem ganzen Thema, weil die nächste Kette gerade in die Knie geht. Ihr seid natürlich auch außerhalb der Immobilienwirtschaft unterwegs. Das heißt, ihr seid so ein weltoffenes Unternehmen, wo ja Menschen aus vielen verschiedenen Disziplinen arbeiten. Und ihr geht da auch immer mal wieder spannende Kooperationen ein, weil ihr sagt, okay, unsere Verpflichtung diesem Planeten gegenüber ist so groß. Klar, wir versuchen das mit unserem Fachbereich, mit den Immobilien, auch der Welt was zurückzugeben, den Menschen was zurückzugeben, auch das Klima zu schonen. Aber ihr habt ja auch eine Kooperation mit Everwave, eine Kampagne, über die ich auch selber erst über LinkedIn erfahren habe und weiß, dass die Gründerin auch aus Aachen kommt, die Marcella Hansch. Vielleicht mal für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, kannst du uns ganz kurz beschreiben, was Everwave macht und warum ihr euch als Landmarken in dieser Kooperation auch so wohlfühlt.
Ja, also Everwave hat sich auf die Fahnen geschrieben, eben ja Müll oder Plastikmüll vor allen Dingen aus den Gewässern dieser Welt zu entfernen. Angefangen hat das Ganze ganz richtig mit Marcella Hansch, die eben die Ozeane im Blick hatte und dann irgendwann gemerkt hat, okay, vielleicht funktioniert das auf den Ozeanen nicht ganz so gut, dann lass uns doch die Flüsse nehmen, denn wo fließen Flüsse am Ende hin? In den Ozean. Und wenn wir da den Müll schon raussammeln können, dann gelangt der erst gar nicht in die Meere. Das Ganze unterstützen wir eben mit unserem Boot Moringa bei Landmarken, was wir ja mit Everwave zusammen in die Welt geschickt haben. Letztes Jahr in Serbien, in Kambodscha ist es unterwegs. Und da geht es eben darum, einmal Plastikmüll aus den Gewässern zu sammeln, damit es eben nicht ins Meer gelangt. Aber es geht noch um viel, viel mehr. Auch lokale Kapazitäten bei den Leuten aufzubauen, Wissen weiterzugeben. Wie funktioniert denn überhaupt Recycling? Worauf muss ich achten, wenn ich Plastikmüll recyceln will? Vielleicht kann man auch vor Ort kleine Recyclingstätten eben aufbauen, Menschen eine Aufgabe geben. Das ist eben auch Teil der Arbeit, die Everwave macht mit lokalen Partnern dann in den jeweiligen Ländern. Und natürlich für uns als Immobilienbranche auch immer so ein bisschen der Gedanke, wie schön wäre das eigentlich, wenn wir irgendwie aus dem Plastik, was da aus dem Fluss gezogen wird, am Ende irgendwie Abwasserrohre in unseren Gebäuden einsetzen könnten. Ne? Mhm. Also auch diese Idee treibt uns natürlich an, aber in erster Linie ist es natürlich erstmal zu sagen, okay, der Plastikmüll ist ein Problem, der muss erstmal aus den Gewässern raus, dann müssen wir was Sinnvolles damit tun. Eben in manchen Ländern würde er ansonsten verbrannt werden. Auch das ist nicht unbedingt sinnvoll, sondern wirklich sinnvoll vor Ort mit den Menschen zu arbeiten und ihnen da eine Perspektive zu geben, damit anders umzugehen in Zukunft.
Das finde ich natürlich super spannend. Es gibt auch ein tolles Filmchen dazu. Also wer das mal googeln will, auf YouTube kann man sich reinziehen, anschauen. Ganz, 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 ganz tolles Beispiel. Jasmin, wenn du jetzt sagst, du hast 3 Jahre bei Landmarken, jetzt bist du ja angekommen, ganz tief mit dem Kopf in die Thematik Projektentwicklung eingestiegen, begleitest das Unternehmen ja weiter bei der Transformation, bei all diesen Themen und Gedanken. Vielleicht, dass du uns einmal kurz sagst, ja, was ist so ein typischer Alltag der Jasmin Werker? Und was möchtest du, hast du persönliche Ziele so für die nächsten 5 Jahre? Also morgens kommst du so ins Büro und hast deine Projekte, deine Meetings, dann geht es vielleicht einmal ums Thema Material, einmal geht es um, ich weiß es nicht, sag es uns.
Genau, also ja, das ist total unterschiedlich und jeder Tag sieht irgendwie anders aus. Aber normalerweise würde ich meine Arbeit beschreibe ich eigentlich immer so als eine Mischung aus Consulting und Controlling. Also eng mit den Projektleitern zusammenarbeiten, wirklich zu schauen, wie können wir in den Projekten die eben genannten individuellen Ziele setzen, was müssen wir dafür tun, wer sind die richtigen Partner, wer sind vielleicht die richtigen Planer, dabei zu unterstützen. Strategische Themen eben auch auf einer höheren Ebene mit der Geschäftsleitung oder mit dem Vorstand gemeinsam zu diskutieren, welche Ziele wollen wir uns denn setzen für die nächsten Jahre. Die Netzwerkarbeit auch zu hören, wo können wir kooperieren, wo können wir mit anderen zusammenarbeiten, weil das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht so allein in seinem Kämmerlein nur arbeitet. Und ja, von den Themen her, von CO2-Emissionen über Materialien. Ich weiß noch, an meinem allerersten Tag wurde ich als erstes gefragt, welche Milch wir denn im Büro trinken sollen. Also das war meine allererste Aufgabe. Alles, was irgendwie mit dem Thema zusammenhängt, landet irgendwie bei mir. Ja, und das macht es total vielfältig und spannend.
Okay, ja. Das heißt, du hast erstmal den Alltag verändert durch neue Milchsorten oder eben, ja, weiß ich nicht, haben wir Hafermilch, Mandelmilch. Aber es geht ja auch größer. Du hast gesagt, du arbeitest natürlich auch mit dem Vorstand zusammen. Mhm. Jetzt gibt es in anderen Immobilienunternehmen junge Menschen mit ähnlichem Aufgabenprofil, wie du das hast. Und es gibt aber dann auch die geschäftsleitenden Geschäftsführer, Vorstände. Die werden ja aber immer ja eingeladen, um auf Bühnen über diese Themen zu sprechen und auch darüber zu referieren, wie weit man denn nun inzwischen gekommen ist mit seiner sozialen und seiner grünen Transformation. Und ihr Nachhaltigkeitsmanager spricht aber auch, und Managerinnen spricht ja auch viel miteinander. Klappt das so? Ich meine, es ist so, nicht so, dass alle jetzt, wie wir in dem Post am Anfang kommentiert haben, wenn es nach 11 Monaten nicht klappt, renne ich weg. Ne? Das wollen wir vielleicht nochmal abschließend sagen. Das soll auf keinen Fall die Lösung sein. Aber wie ist der Austausch auf eurer Ebene?
Der Austausch auf unserer Ebene zwischen den Nachhaltigkeitsmanager und Managerinnen ist sehr positiv. Wir sind alle eher kooperativ eingestellt, weil wir halt alle eigentlich daran glauben, dass wir das nur gemeinsam schaffen können. Ja. Und jeder hat irgendwie so seine Nische in der Branche, jeder hat sein Geschäftsfeld und gerade in der Nachhaltigkeit ist da jetzt auch das Risiko, glaube ich, dass man sich da jetzt was abguckt oder so, was dann genau so der andere übernehmen kann, so gering.
Ich glaube, das ist eher alte Leute denken.
Da denke ich überhaupt nicht wirklich drüber nach, weil das Risiko einfach nicht da ist, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, was uns alle eint, ist auch das Thema, du hast es eben angesprochen, so die Panels, die man sich so anhört, wenn man auf verschiedene Veranstaltungen geht. Ich würde mir, glaube ich, oder wir würden uns vielleicht alle eine etwas realistischere Debatte wünschen. Irgendwie. Manchmal hat man so das Gefühl, aha, alle Probleme schon gelöst, alle machen irgendwie alles grün und alles super und alles neutral und man fragt sich so, okay, aber das kann ja irgendwie nicht sein, wenn ich dann nächsten Tag im Radio höre, dass die 1,5 Grad Erderwärmung 2026 erreicht ist. Also irgendwie kann das ja nicht sein, dass wir die Probleme gelöst haben. Und ja, da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Leute ein bisschen unverblümter sprechen, aber trotzdem freundlich miteinander diskutieren und sich eben nicht gegenseitig die Schuld zuschieben für irgendwelche Dinge, weil für die Schulddebatte ist es viel zu spät. Also die brauchen wir nicht mehr zu führen, wir müssen eher in das Machen kommen.
Ja, ihr seid die Generation Ärmel hochkrempeln. Das finde ich schön, wie du das beschrieben hast jetzt. Das ist das, was ich am Rande ja auch überall wahrnehme. Ihr seid diejenigen, ja, die es auch nach innen kommunizieren müssen und ihr müsst vielleicht eure Chefs und Chefinnen mitnehmen und nicht andersrum in diesem Fall, ne? Weil ihr habt diesen Wissensvorsprung und das ist auch gut, dass ihr den habt. Ja, deine persönlichen Ziele für die nächsten 5 Jahre, Jasmin, was hast du dir vorgenommen? Weiß ich nicht, gar keine Milch mehr im Kühlschrank der Landmarken AG, noch 5 Everwave-Boote, 100% Redevelopment. Wofür schlägt dein Herz oder was ist auch machbar strategisch?
Ja, also ich glaube, es ist eine schwierige Frage, weil uns die aktuellen Krisen ja zeigen, dass wir nichts so wirklich planen können.
Ja, aber das stimmt.
Ziele sollte man trotzdem haben und Träume sollte man trotzdem haben. Und ich glaube, für mich natürlich, wo das Herz wirklich aufgeht, sind natürlich so ein bisschen diese Leuchtturmprojekte, auch wenn wir nicht nur von Leuchtturmprojekten die Probleme gelöst bekommen. Aber ich glaube, dieses Ausprobieren, viele Lösungen sind da, eigentlich haben wir viele der Lösungen, nach denen wir immer ächzen, irgendwie sind schon da. Wir müssen sie nur vielleicht ein bisschen besser verstehen, ein bisschen besser kommunizieren, um wirklich sie voranzutreiben und sie einfach mal ausprobieren und einfach den Mut zu haben, zu sagen, gut, wir machen das jetzt einfach mal und wenn wir damit auf die Nase fallen, dann fallen wir damit vielleicht einmal auf die Nase, aber dann wissen wir es beim zweiten Mal. Und scherzhaft sage ich immer so ein bisschen, Nachhaltigkeitsmanagement ist eigentlich eine Stelle, die sich ja, wenn man an Träume denkt, eigentlich irgendwann selber abschaffen müsste, weil dann alle Nachhaltigkeit leben und man niemanden mehr braucht, der das explizit tut. Glaube ich, ist aber ein bisschen unrealistisch. Also ich glaube, die Stellen wird es trotzdem weiterhin geben. Und ich hoffe einfach für mich persönlich, was mich am meisten erfüllt, ist irgendwie zu merken, dass jeder Einzelne ein größeres Verständnis gewinnt, irgendwie mitzieht, begeistert wird. Und das ist irgendwie so mein persönliches Ziel, die Menschen noch mehr für das Thema zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass es eben nicht einfach nur irgendein Trend ist, sondern dass es ihnen wirklich einen Mehrwert bietet in ihrem Arbeitsalltag, für ihre Kinder, für ihre Enkel und dafür.
Das finde ich natürlich eine wirklich scharfe Beobachtung. Du arbeitest seit dem ersten Tag an deiner eigenen Selbstabschaffung, aber da kann ich dich beruhigen. Das wird noch etliche Jahre dauern in der Immobilienwirtschaft. Du wirst nicht arbeitslos werden, weil du ja auch mit der Mischung Controlling und Beratung, da wirst du immer genug zu tun haben, denke ich. Jasmin, vielen herzlichen Dank, dass du uns einen solchen Einblick gewährt hast in dein Arbeitsfeld, das ja für viele Menschen neu ist, aber ich mir vorstellen kann, gerade viele junge Menschen gerne ausüben würden. Es gibt verschiedene Ausbildungswege, die dahin führen und ansonsten ausprobieren, mutig sein, so ein bisschen Startup-Spirit. ja, nicht zu lange zögern, sondern einfach mal was wagen. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Jasmin Werker von der Landmarken AG. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.